Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Ja, und da geht es heute um pflanzenbasierte Nahrung und Klimaschutz. Welche Rolle da Fleisch- und Milchalternativen spielen, darüber spreche ich jetzt mit Achim Spiller. Er ist Professor für Agrarökonomie an der Georg-August-Uni in Göttingen. Herzlich willkommen hier bei uns auf Radio 3, Herr Spiller.
Ja, schönen guten Abend nach Berlin.
Ich bin so, ich sag mal, fast vegan unterwegs und immer noch gibt es Diskussionen über Fleischalternativen im Sinne von, wenn du kein Fleisch isst, dann brauchst du auch kein veganes Schnitzel. Andererseits gibt es aber in Berlin zumindest kaum noch eine Imbissbude, wo es nicht auch einen veganen Döner oder Burger gibt oder sogar eine Currywurst. Was sagen Sie, hat sich was getan, was die Akzeptanz für diese Ersatz- bzw. Alternativprodukte angeht?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. In den letzten Jahren ist da viel Bewegung auch in den Markt gekommen. Auch viele Startups auf den Markt gekommen, die entsprechend neue Produkte entwickelt haben. Und wir haben auch einen ganz beachtlichen Anteil von Menschen in der Gesellschaft, die da relativ undogmatisch rangehen und grundsätzlich einfach auch ihren Fleisch und vielleicht auch den Milchkonsum ein Stückchen reduzieren wollen aus den verschiedensten Gründen, aus Tierschutzgründen, Umweltgründen, Klimagründen, gesundheitlichen Gründen.
Bei Käse gibt es ja, was den Geschmack und die Qualität angeht, noch viel Luft nach oben. Ich habe schon mal ganz guten Parmesanersatz aus Mandeln probiert, aber ganz viele Menschen, die ich treffe, sagen, ja, auf Fleisch können sie verzichten, auf Wurst auch, aber auf Käse nicht. Dabei bin ich aber gar nicht mal so sicher, ob das wirklich klimaneutraler ist, wenn ich jetzt Käse esse oder ein Käse-Alternativprodukt, was aus Mandeln erstellt worden ist.
Na, die Alternativprodukte sind schon in den meisten Fällen nicht immer klimafreundlicher, die heutigen pflanzlichen Alternativprodukte, über die wir reden. Es gibt ja auch noch kommende Technologien, die erst ansatzweise, so ein allererstes Produkt auf dem deutschen Markt jetzt gerade ist, ein Frischkäse, der aus sogenannter Präzisionsfermentierung kommt, wo also so klassische Fermentierungstechniken, die wir ja vom Sauerkraut und Bier alle kennen, dann weiterentwickelt im Labor sind. Und dann kann man daraus dann auch Käse machen, der noch ähnlicher schmeckt. Aber ja, die sind schon typischerweise klimafreundlicher. Gerade die pflanzlichen, aber sensorisch noch nicht alle immer überzeugend, wie Sie gerade auch schon gesagt haben. Und deshalb haben wir heute so einen Effekt in der Bevölkerung, dass zwar die Menschen in den letzten 10 Jahren ungefähr 10 Kilogramm weniger Fleisch gegessen haben, aber zugleich ein bisschen mehr Käse gegessen haben. Mhm. Und dadurch ist klimamäßig gar nichts gewonnen.
Das heißt, wenn ich einen Vegetarier treffe, der sagt, er isst kein Fleisch, auch wegen des Klimas, aber dann eben mehr Käse und so dergleichen Milchprodukte verspeist, dann ist das quasi dann doch kein Dienst für den Klimaschutz?
Nee, Klima und mäßig sind Milchprodukte, insbesondere auch Käse. Nehmen Sie so einen Hartkäse wie Parmesan, den Sie gerade genannt haben, da gehen eben 10 Liter Milch in 1 Kilogramm Käse. Und Milch ist eben verbunden mit der Haltung von Kühen und Kühe emittieren relativ viel Methan, ein Treibhausgas, was besonders stark wirksam ist. Und deshalb ist der Klimaeffekt von Milchprodukten zum Teil größer als der von Fleisch.
Welche Rolle insgesamt spielen denn eigentlich Fleisch- und Milchalternativen aktuell im Klimaschutz, mal gemessen an ihrem tatsächlichen Marktanteil und in ihrem Potenzial zur Emissionsminderung?
Ja, sehr wenig bisher. Das ist doch noch ein sehr kleiner Anteil. Also wir haben das mal ausgerechnet für diese 10 Kilogramm Rückgang im Fleischkonsum, davon entfällt ungefähr 1 Kilogramm auf diese Alternativprodukte, die 9 Kilogramm, die wir ansonsten, müssen wir auch was anderes essen, die meisten von uns, sind zum Beispiel mehr Tomaten und mehr Pizza, die heute gegessen werden.
Oft wird ja auch kritisiert, dass diese pflanzlichen Alternativen oder überhaupt diese Alternativen zu teuer und zu verarbeitet sind, also dass die dann eben auch gar nicht so besonders gesund sind. Oft sind sie auch sehr teuer. Sehen Sie diese Argumente als berechtigt an oder sind das so Scheinargumente, so Bremsklötze?
Na, sie sind schon teurer im Durchschnitt, wobei sie in den letzten Jahren die Preisabstände zurückgegangen sind. Heute vielleicht noch so ein Drittel teurer im Durchschnitt. Es gibt aber auch schon Produkte, nehmen Sie den bekannten Haferdrink, den bekommen Sie ja heute schon günstiger als die Milch. Und das hängt eben viel auch daran, ob die Produkte dann großserienmäßiger produziert werden können. Also das ist die Preisgeschichte. Das andere, was Sie angesprochen haben, der Verarbeitungsgrad, ist kein guter Indikator für den Gesundheitswert. Also das wird zwar gesellschaftlich, international auch in der sehr diskutiert. In den letzten 2, 3 Jahren kommen sie aus Brasilien, diese Diskussion um Ultra-Processed Foods. Brasilien hat noch viel mehr Gesundheitsprobleme als wir beim Essen, weil die da viel schneller von ihren traditionellen Ernährungsstilen auf so einen Fastfood-Konsum eingeschwenkt sind. Und deshalb wird da sehr stark über den Verarbeitungsgrad diskutiert. Aber eigentlich ist der viel bessere Indikator als der Verarbeitungsgrad das, was wir heute auf einem Teil der Produkte haben, der sogenannte Nutri-Score. Das ist eigentlich ein gutes Label. Leider nicht auf allen Lebensmitteln heute vorhanden, weil viele Hersteller es nicht nutzen. Aber das wäre eigentlich der viel bessere Indikator. Und wenn man sich den mal anschaut für Alternativprodukte, dann findet man da alles, sehr gute, aber auch nicht so gute.
Also ähnlich wie bei den anderen konventionellen Produkten. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass da sehr viel auch experimentiert wird. Es gibt viele Startups und viele Unternehmen, die was ausprobieren. Was ist aus Ihrer Sicht das zukunftsweisende, der zukunftsweisende Weg für Fleisch- und Milchalternativen?
Also am nächsten dran an der Marktreife ist sicherlich diese Präzisionsfermentierung, die ich gerade kurz angesprochen hatte. Daneben gibt es noch Cultured Meat, also wirklich das Fleisch aus dem Reagenzglas, wo man versucht, tierische Zellen sozusagen nachzuzüchten. Das wird noch ein ganzes Stückchen länger dauern, auch wenn es in den USA und Singapur schon mal so ein paar erste Testprodukte dort schon mal zugelassen sind. Das ist aber von der Marktreife noch ziemlich weit entfernt.
Man hat ja dann, man möchte ja doch, Entschuldigung, aber man möchte ja doch noch irgendwie was Natürliches essen. Und da ist man vielleicht bei der Präzisionsfermentierung ein bisschen näher dran, wenn Sie da mal sagen können, was wird denn da fermentiert?
Na, da gibt es auch zwei unterschiedliche Techniken. Man kann zum Beispiel, so ein Produkt gibt es schon auf dem Markt in Europa, man kann, das ist die sogenannte Biomasse-Fermentation, nimmt man dann Pilze als Ausgangspunkt und bearbeitet die mit den Fermentierungstechniken, die dann mikrobiologisch noch weiterentwickelt werden, so dass sie zum Beispiel, Quorn heißt dieses Produkt, das eigentlich schon 25 Jahre auf dem Markt gibt, dann so schmecken wie Wurst. Also dieses Quornwürstchen habe ich im Vergleich nicht rausgeschmeckt, dass das keine klassische Bratwurst ist. Und dann gibt es eben noch zusätzlich neuere Technologien, die gerade für die Käseproduktion angewendet werden, wo man dann eben auch versucht, darüber wirklich auch käseähnliche Erzeugnisse zu erzeugen, zum Teil eben auch auf so einer Pilzbasis.
Benutzen Sie sowas beim Zuhause auch? Käse, die aus Nüssen oder auf Pilzbasis erstellt wurde?
Ja, ich gehöre auch zu denen, die unter Klimagesichtspunkten zu viel Käse essen.
Okay.
Und deshalb versuche ich da auch alles Mögliche, probiere gerne mal aus. Und an manchen Stellen geht das und anderes ist sensorisch noch nicht so überzeugend. Und wenn wir da so weiter vorankommen wollen, gesellschaftlich, denn wir haben durchaus eine Klimaschutzherausforderung in unserer Ernährung. Also man kann in Studien zeigen, so der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche erzeugt so ungefähr mit ihrer Ernährung 1,6 bis 2 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr von den 10, 11 Tonnen insgesamt, die wir verursachen als Menschen in Deutschland. Also ist schon ein beachtlicher Anteil, so ähnlich wie beim Autofahren, was wir verursachen. Und wenn man sich jetzt aber sehr klimafreundlich ernährt, kann man es bis auf 1 Tonne runter. Und wenn man sich sehr klimaschädlich ernährt, kann man auch auf 3 Tonnen kommen. Also das macht schon was aus.
Okay, und da müssen wir einfach auch offen sein und Dinge ausprobieren. Und ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Achim Spiller, Professor für Agrarökonomie an der Georg-August-Uni in Göttingen. Noch essen Sie zu viel Käse, aber das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern, oder?
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.